NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Melanie Straub liest die 5. von 10 Folgen aus dem Roman Schnellleben von Brigitte Giraud in der Übersetzung von Michael Kleeberg. Es ist der 21. Juni 1999. Das ersehnte Haus ist gekauft und Brigitte hält sich in Paris auf wegen der Pressearbeit für ihr neues Buch. Bei der 16 Punkte umfassenden Untersuchung nach dem Muster Was wäre, wenn, ist die Autorin bei Punkt 11 angekommen. Wenn ich ein Mobiltelefon gehabt hätte.
12. Wenn die Mutti-Stunde nicht auch die Vati-Stunde gewesen wäre. Woran liegt es, dass ein Vater, der einen verantwortungsvollen Beruf hat, der eine Abteilung in einer wichtigen Einrichtung leitet, die städtische Mediathek von Lyon, zweimal die Woche seinen Sohn von der Schule abholt und das zu einer Priorität macht? Für Männer am Ende des 20. Jahrhunderts, und das gilt noch mehr für leitende Angestellte, ist es nichts Gewöhnliches, um 4 Uhr nachmittags ihren Arbeitstag zu unterbrechen, weil sie der Ansicht sind, ihre Gegenwart sei nicht mehr unentbehrlich, sich aus dem Staub zu machen und Zeit mit ihrem Kind zu verbringen. Ebenso wenig ist es der freie Wille der Frauen, die ohnehin spektakuläre Akrobatenkunststücke vollbringen, um ihr Familienleben, ihre Paarbeziehung und ihren Berufsalltag auf die Reihe zu kriegen. Aber es ist ja schon endlos über diese Themen diskutiert worden. Jeder tut, was er kann, hat die Zeit, die ihm fehlt, wie eine Schlinge um den Hals, stiehlt sich hier und da einen Moment und ist permanent frustriert, irgendetwas Wichtiges zu verpassen. Man hetzt permanent dem Countdown hinterher, von morgens bis abends, bis dann endlich das Licht im Kinderzimmer gelöscht ist und man sich mit einem großen Uff, aufs Sofa sinken lässt. Ich habe einen Verleger gekannt, meinen damaligen Verleger Jean-Marc Robert, den ich gerne erwähne, weil er sein Büro um 17 Uhr verließ, um seinen Sohn von der Schule abzuholen. Und dabei hätte er vielleicht jeden Abend so viel Besseres zu tun gehabt, dort im Herzen von Paris, wo an jeder Ecke der Puls der Zeit schlägt. Ich weiß nicht, wie er es geregelt hat, aber zur Mutti-Stunde, der so falsch betitelten, fand er sich vor der Schule ein. Claude war auch jemand, der sein Leben auf diese Weise organisierte. Egal was anlag, er war dienstags und donnerstags dort und weder vergab er sich dabei etwas von seinem Selbstgefühl, noch von seiner Eleganz, noch von seiner, wenn ich das so formulieren darf, Männlichkeit. Er genoss lediglich die Freude eines Vaters, seinen Sohn zu sehen und fühlte sich dadurch nur umso erfüllter. Es ist zwar altmodisch, das zu sagen, aber Kinder zu haben ist eben auch eine Frage der Reife. Außerdem gehörte er nicht zu der Art von Männern, die permanent behaupten, sie seien überlastet. Er spielte nicht den Überbuchten, was eine Lieblingsrolle so mancher meiner Zeitgenossen ist. Nein. Trotz der 2 Funktionen, die er innehatte, die Mediathek und die Zeitung, verlor er weder sein scheinbares Phlegma noch seine Verfügbarkeit, obwohl er einerseits seine Artikel rechtzeitig abgeben und andererseits ein Team von 15 Leuten dirigieren musste, was ab und an zu einem erheblichen Anstieg von Stress führte. Ich habe nie miterlebt, dass er für irgendjemanden mit dieser Belastung renommiert hätte, die er sich ja auch ans Revers hätte heften können. Und ich habe auch nie erlebt, dass er irgendjemand in die Pfanne gehauen hätte, vor allem nicht mich, die öfter mal rumheulte, weil sie nicht wusste, wo und wie ihre Prioritäten setzen. Wenn ich so darüber nachdenke, dann machte er mit seinem Leben, worauf er Lust hatte. Und seinen Sohn von der Schule abzuholen, machte ihm ganz sicher mehr Spaß, als andauernd irgendwelche Teamsitzungen mit den anderen Abteilungsleitern abzuhalten. Offenbar zog er daraus das innere Gleichgewicht, das ihn aufrecht erhielt, das ihn so schlafwandlerisch machte und so ungeheuer verführerisch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass uns mein Vater jemals von der Schule abgeholt hätte, meinen Bruder und mich. Hätte ich jetzt nicht diese Zeilen geschrieben, hätte ich mir die Frage auch nie gestellt. Nein, meine Mutter hatte aufgehört zu arbeiten, um uns großzuziehen. So war das Usus in den 70er Jahren. Und sie war es, die zusammen mit anderen Frauen den Schulweg organisierte, uns bis zum Ende der Grundschule begleitete und uns die beiden Durchgangsstraßen überqueren ließ, die die Wohnung vom Schulzentrum trennten, das sich in einem anderen Teil der Sozialbausiedlung befand. Alle Nachbarinnen machten mit. Kein einziger Nachbar. Obwohl mein Vater in einer Kolonne bei der Post arbeitete und jeden zweiten Nachmittag frei hatte. Mysterium. Was jedenfalls sicher ist, das ist, dass die Schule, der Stundenplan, der Schulschluss, die Schulferien, die tägliche und saisonale Zeitplanung die Basis ist, die unser Leben organisiert. Und wir haben da keine Ausnahme von der Regel gebildet. Wenn nichts geschehen wäre, hätte ich mich vielleicht nicht an diese Abmachung zwischen Claude und mir erinnert, uns die Wochentage aufzuteilen. Ich hätte mich also nicht daran erinnert, wie ich montags und freitags in meinem Auto auf dem Rückweg von dem Vorort, wo ich arbeitete, die Ringautobahn entlang raste und dass ich häufig als Letzte vor dem Schultor ankam, mit klopfendem Herzen und einem Knoten im Magen, nachdem ich mehrere Ampeln bei Kirschgrün überfahren hatte, die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten und auf den Vordermann aufgefahren war, als könne meine Hast ihn schneller werden lassen. Wenn nichts geschehen wäre, dann hätte ich mir keine Gedanken gemacht über diese Manie, die wir alle bei der Arbeit haben, das Büro erst in letzter Sekunde zu verlassen und es dem Zufall zu überlassen, Wunder zu wirken, unsere vollgestopften Stunden angespannt und mit Herzrasen und dem permanenten Blick auf die Uhr zu verbringen. Ich erinnere mich, wie ich im Auto Radio hörte und erschrak, wenn die Uhrzeit angesagt wurde. Ich war gerade erst auf der Ausfahrt von der Ringautobahn und die Lehrerin hatte ihre Klasse bereits freigegeben. Ich steckte hinter einem Lieferwagen fest und die Schüler hatten schon ihren Anorak angezogen. Ich fuhr im Schritttempo und sie hatten schon den Schulhof überquert. Und dann stand eine lange Schlange vor mir an der Ampel und mein Sohn hielt schon vor der Schule nach mir Ausschau. Ich erinnere mich daran, es war immer gerade kurz vor knapp. Uff. 13. Wenn mein Bruder sein Motorrad nicht in der Garage des neuen Hauses abgestellt hätte. Es hört sich an wie ein Kinderspiel oder wie ein Satz, den man in der Grundschule zu bauen lernt. Mein Bruder parkt sein Motorrad in der Garage. Subjekt, Prädikat, Objekt. Die Frage des Ortes, den ein jeder für sich einnimmt, hat mich nie losgelassen. Wer macht was in diesen intimen Örtlichkeiten, den Wohnungen oder Häusern, die wir bewohnen? Wer schläft in welchem Zimmer? Wer macht Mittagsschlaf auf dem Sofa? Wer besetzt andauernd das Badezimmer? Wie man sich in einem Korridor oder einem Treppenhaus bewegt, wie man sich aus dem Weg geht, wie man sich stört und belauert, wie wir unser Leben an Zusatzorten organisieren, auf Balkonen, Terrassen, in Gartenhütten oder Garagen. Es war das erste Mal, dass wir zu Hause über eine Garage verfügten. Und das war ein Privileg, das uns durchaus bewusst war. Bislang mietete Claude für seine Suzuki einen gemeinschaftlichen Garagenstellplatz, 300 Meter von der Wohnung entfernt, genau gegenüber der Grundschule. Wer mit einem Motorradfahrer lebt, weiß, wie wichtig ihm eine Garage ist, um nicht zu sagen, wie besessen er davon ist. Seit jeher schon, aber besonders nachdem ihm mehrere Motorräder gestohlen worden waren, gehörte die Frage nach einer Garage zu seinem Alltag. Was kostete sie? Wie weit weg war sie? Wo war die Warteliste, auf der man sich eintragen musste, um schließlich einen Platz zu bekommen? Darüber hinaus ist die Garage der Ort, wo der Motorradfahrer herumbastelt und seinen Zwölferschlüssel, Motoröl, Schmiermittel und das Fensterleder für die Chrompolitur unterbringt. In unseren Gesprächen kam dieser unverzichtbare Ort immer wieder vor. Meistens so: Ich gehe in die Garage rumbasteln. Die Garage war die notwendige Verlängerung der Wohnung, ein privates Sanktuarium, in dem ich nichts verloren hatte. Zu nackt, zu rau, zu feucht, mit einem Wort, feindliches Umfeld. Ein Ort, dessen Regeln ich nicht beherrschte, wo ich nicht wusste, wo mich hinstellen, ohne Gefahr zu laufen, mich schmutzig zu machen, in eine Öllache zu treten oder einen Kanister umzustoßen. Und außerdem stank es. Nach der Schule bastelte Claude häufig in der Garage und unser Sohn bekam mit, wie man die Birne in einem Scheinwerfer wechselte oder den Bremszug nachspannte. Das war die Zeit vor den Scheibenbremsen, ich weiß. Die Garage war der Ort, wo Vater und Sohn ohne Worte kommunizierten, in einer Sprache aus technischen Gesten und der Geduld, die nötig ist, um mit einer Taschenlampe den Bereich, der repariert werden muss, auszuleuchten. Das war ihr geheimes Privatuniversum. Das Feld, auf dem sie sich schweigend verstanden, ihr Leben ohne mich. Die Garage war der Ort, wo es ständig kalt war. Ich weiß noch, wie wir uns immer in einer versteckten, Claude und ich, um den Blicken der anderen zu entgehen, als wir 18 waren, dort in der Banlieue, in der wir lebten. Claude hatte da bereits ein Motorrad. Das hatte mich auch an ihm gereizt, glaube ich. Ich sah ihn immer nur mit dem Integralhelm in der Hand und mit diesem Paar riesiger Lederhandschuhe, mit denen er nichts anfangen konnte, sobald er von seiner Kiste abgestiegen war. Wenn Claude und sein Sohn von der Garage nach Hause kamen, hatten sie meistens eiskalte Hände und rote Wangen und Ölflecke auf den Hosenbeinen und ein Glitzern in den Augen, das ich liebte. Ich schiebe den Moment vor mir her, in dem ich über das Motorrad meines Bruders werde reden müssen, das er in der Garage unseres neuen Hauses abgestellt hat. Dieses Motorrad, auf das ich einen genauen Blick werde werfen müssen, denn es war nicht irgendein Motorrad. 14. Warum Tadao Baba, der japanische Ingenieur, der die Geschicke der Firma Honda revolutioniert hat, ein Attentat auf mein Leben begeht. Wie hätte ich mir vorstellen sollen, dass es gerade Japan sein würde? Ein Land, in das ich nie einen Fuß gesetzt habe und das fast 10.000 Kilometer von meinem Lebensmittelpunkt entfernt liegt, das über meine weitere Existenz entscheiden oder besser gesagt, sie zerstören würde. Und zwar mittels eines Herstellers, der zu den prestigeträchtigsten der Welt gehört und durch die Person des Ingenieurs, der verantwortlich zeichnete für die Konstruktion der legendären Honda 900 CBR Fireblade, Feuerklinge. Tadao Baba. Es ist ein Land, das zahlreiche meiner französischen Freunde verehren. Manche von ihnen leben sogar im japanischen Stil und sitzen nur an niedrigen Tischen, benutzen lieber Stäbchen als Messer und Gabel und lassen sich manchmal auf die Lehren des Shintoismus ein oder auf japanische Ehefrauen, die zugegebenermaßen eine verwirrende Raffinesse besitzen. Es ist ein Land, dessen Literatur ich teilweise gelesen habe, dessen jüngere Geschichte ich kenne. Und daher kann ich auch verstehen, warum Philippe Furet in Sarinagara, was auf Japanisch jedoch bedeutet, ein mächtiges Widerspiel in Szene setzt zwischen der intimen Trauer, über die er schreibt, und der kollektiven Trauer einer Nation, von der ein Teil durch die Atombombe ausgelöscht wurde. Es ist ein Land, das einem Respekt abverlangt, dessen Ehrenkodex eine Lektion für die ganze Welt ist. Allerdings auch etwas, wovor man sich gruseln kann. Ein Land, dessen technologische Revolution uns sprachlos gemacht hat. Die Musikbegeisterten und die Motorradfahrer können ein Lied davon singen. Jene, die Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Sony, Casio und Hitachi gekauft haben und diese Marken bewundern, die ihnen Klang, Geschwindigkeit, Präzision und den großen Nervenkitzel geschenkt haben. Jedermann weiß, wie sehr der Synthesizer Yamaha DX7 die Popmusik der 80er Jahre revolutioniert hat. All around the world. Claude war natürlich keine Ausnahme von der Regel gewesen, als er sich sein erstes Keyboard kaufte. Sequential Circuits, die ich auf den ersten Seiten dieses Buches erwähnt habe, war eine amerikanische Firma, die dann von Yamaha aufgekauft wurde. Tadao Baba den japanischen Ingenieur, der die Entwicklung dieses beeindruckenden Motorrads leitete, hätte ich gerne einmal kennengelernt. Ich habe mit allen Mitteln versucht, an ein Bild seines Gesichts zu kommen und habe ein Porträt entdeckt, das ihn lächelnd und charmant zeigt, eine Zigarette in der Hand und mit etwas gelblichen Zähnen. Gut konservierter 60er. Ich habe sogar T-Shirts mit seinem Konterfei entdeckt. Gut aussehend, salz- und pfefferfarbene Tolle, Foto von Roland Brown mit einer Unterschrift in Großbuchstaben. Baba. 50% Baumwolle, 50% Polyestermischung. Sonderangebot zu 14,91 € auf der Webseite Pixel Shopping. Beim Durchgehen dieser Seite habe ich das gleiche Foto von Tadao Baba, Honda Fireblade Designer, auch noch auf einer ganzen Reihe von Merchandising-Produkten gefunden. Kaffeepötte, Badetücher, Totebags, Spiralblocks, Duschvorhänge, Bettbezüge, Yogamatten, iPhone-Hüllen und Ansichtskarten. Woraus ich entnehme, dass Baba ein Star ist. Ich bin sprachlos. Duschvorhänge mit seinem Gesicht drauf. Alles, was recht ist. Honda hatte ihn beauftragt, die 900 CBR Fireblade für den Motorsport zu entwickeln. Der Gedanke war gewesen, eine rein Vierzylindermaschine zu bauen, die der legendären Honda RVF 750 bei Langstreckenrennen nachfolgen und an den 8 Stunden von Suzuka teilnehmen könnte, dem legendären Rennen in der Nähe von Kyoto. Ich musste nachschauen, was rein Vierzylinder bedeutet, auch wenn ich schon davon ausging, dass es sich um in einer Reihe liegende Zylinder handeln müsse. Doch, was ich hiermit auch bestätigen kann. Bei der Gelegenheit kam mir wieder die Geschichte mit den verstopften Vergasern in den Sinn, der Titel des letzten Buches, das Claude las, und ich fand bestätigt, dass genau diese Honda 900 auch mit einem Vergaser bestückt war und nicht etwa eine elektronische Einspritzung hatte, wie das heutzutage bei quasi jedem Motor der Fall ist. Tut mir leid, dass ich so in die Details gehe. Man hat Tadao Baba beauftragt, ein Motorrad zu entwickeln, dessen Bremsfähigkeiten und Handling noch nie dagewesen sind. Eine Konstruktion, die in ihren Reaktionen ebenso intuitiv ist wie eine Rennmaschine, zugleich aber alle Anforderungen erfüllt, die an eine Großserie gestellt werden. Ich übernehme absichtlich die Worte, wie sie in der Markengeschichte der Firma Honda benutzt und von den höchsten Stellen der Kommunikationsabteilung abgesegnet wurden, damit sie sich selbst ein Bild von der Subtilität und Eleganz der Sprache machen können. Und das heißt, ein wenig trivialer ausgedrückt, eine Rennmaschine zu bauen, die aussieht wie ein Straßenmotorrad. Das nennt man Augenwischerei. Das nennt man geniales Marketing, so wie man es benutzen muss, wenn man im globalen Wettbewerb ganz oben bleiben will. Es heißt, Tadao Baba sei kein x-beliebiger Ingenieur gewesen. 1962, 18-jährig bei Honda eingetreten, damals existierte die Marke erst 10 Jahre, ging er nicht den klassischen Berufsweg. Er lernte seinen Beruf von der Pike auf, was zweifellos die beste Schule ist, und hat zunächst die Zylinderköpfe und Kurbelwellen der kleinen Modelle CB72 und CB77 konstruiert, bis er dann schließlich die innovativsten Techniken entwickelte. Es heißt, er habe seine Modelle selbst ausprobiert, sei ein ungestümer Mann gewesen und sei bei seinen Probefahrten auf den CBRs ab und zu gestürzt. Offenbar warfen die ihn ab wie ein Pferd seinen Reiter beim Rodeo. Er hatte sich wirklich eine Legende aufgebaut. Mir läuft es kalt den Rücken runter. Nur machte Tadao seine Probefahrten auf abgesperrten Pisten, die genau dazu dienten. Und nicht etwa, wie es am Dienstag, dem 22. Juni 1999 bei Claude der Fall war, auf einem sehr belebten Boulevard im Stadtzentrum. Tadao Baba war auch ein Dichter. Auf eine so inspirierte wie subtile Weise. Luftig und rätselhaft. Eben typisch japanisch. Er hatte auf die linke Innenseite der Verkleidung des Modells 900 CBR, und zwar exklusiv bei dem Jahrgang 1998 auf dem Claude Four, eingravieren lassen: For the people who want to know the meaning of lightweight. Was man übersetzen kann mit: Für diejenigen, die wissen wollen, was Leichtigkeit bedeutet. Leichtigkeit in allen ihren Bedeutungsformen. So wie man sehr diskret Initialen auf die Innenseite eines Traurings eingravieren lässt. Fünfzehntens. Warum die Honda 900 CBR Fireblade, dieses Schmuckstück japanischer Ingenieurskunst, die Claude an jenem 22. Juni 1999 fuhr, nur für den Export nach Europa bestimmt und in Japan nicht zugelassen war? Es ist, wie es ist. Da ich genau hingesehen habe, da ich gezwungen war, auch das zu suchen, was für das bloße Auge nicht sichtbar ist, habe ich zwangsläufig ein paar Entdeckungen gemacht, darunter auch Entdeckungen, die schwer zu ertragen sind. Aber das ist das Los von jemandem, der sucht. Er stolpert irgendwann über etwas, wenn man das so sagen kann. Und in diesem Falle war der dickste Stolperstein ein Abkommen zwischen Japan und der Europäischen Union, das Frankreich und noch ein paar Staaten gestattete, die Honda 900 CBR Fireblade sofort nach ihrer Fertigstellung 1991 zu vertreiben. Damals wurde sie auf der Motorradausstellung von Paris vorgestellt und war einer der Stars dieses Jahres, obwohl sie in Japan weiterhin verboten blieb, weil als zu gefährlich eingestuft. Für den Straßenverkehr nicht zugelassen, ausschließlich für den Wettbewerb. Ein vierminütiger Film, direkt auf der Ausstellung gedreht, stellt diesen Supersportler vor, dessen Leistungen denen eines 1-Liter-Motorrads der Rennkategorie entsprechen. Bevor die Modifizierungen, die seither andauernd stattfinden, das Leistungsgewicht noch einmal erheblich senken. 130 PS zu 180 Kilogramm für die Kenner. Was dem Modell für den Jahrgang, der uns hier interessiert, nämlich die Version 1998 oder vierte Generation, erlaubte, eine Höchstgeschwindigkeit von 270 Stundenkilometer zu erreichen. Mit anderen Worten, Tadao Baba wurde von seinem Arbeitgeber ermutigt, einen vorher nie dagewesenen Wettbewerb um die höchste Leistung zu beginnen. Dass dieses Motorrad in Japan keine Zulassung bekam, weil es als zu gefährlich angesehen wurde, darüber komme ich nicht hinweg. Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ich weiß das seit der auf den Unfall folgenden Woche, seit dem Tag des Begräbnisses, an dem Claudes Schwager, ein erfahrener Motorradfahrer und großer Spezialist in Sachen Motorradführerschein, der seine Kindheit in der Sozialbausiedlung von Rieu mit ihm verbracht hatte, bevor er seine Schwester Nicole heiratete, voller herzlichem Mitgefühl dabei gewesen war und an dem er mir dann diese unerwartete Neuigkeit mitteilte. Sie wurde mir später von mehreren Freunden bestätigt, die sich im Zweiradmilieu auskannten und zu verstehen gaben, dass das in ihren Kreisen wohl bekannt war. Von Unfällen mit einer 900 CBR hatte jeder schon gehört. Das war ein Motorrad, das sie unbeherrschbar nannten, für die Rennstrecke gebaut und den Wettbewerb. Paul erklärte mir, dass es für bestimmte Modelle in Japan ein Veto gab, zum Beispiel für die 750er Kawasaki Ninja, auf die sich die heißblütigen französischen, italienischen oder spanischen jungen Männer geradezu stürzten und die sie spaßeshalber die Todesmaschine nannten oder den fliegenden Sarg. Mit der Honda 900 CBR verhielt es sich genauso. Eine Maschine für Könner, eine Bombe für einen Kamikaze. Verboten bei den Japanern, die angesichts ihrer meist schmalen und kurvigen Straßen keine Lust auf einen Abflug in die Botanik hatten. Ihre Industrie unterschied die Produktion für den Heimatmarkt vom Export. Wie alle Industrien allerdings nach merkwürdigen Kriterien. Paul erzählte mir auch, dass die französischen Motorradfahrer sich über die Japaner lustig machten. Wir fahren bessere Bikes als die. Dabei sind sie es, die sie gebaut haben. Als wäre das ein Privileg? Als wäre diese Freiheit ein weiterer Beweis für die Überlegenheit der Franzosen über den Rest der Welt? Die bauen sie? Aber wir bringen uns damit um. Ein bisschen wie mit den Waffen, die die französische Industrie über die Weltmeere schickt. Bloß kann man bei einer Waffe drauf kommen, dass sie zum Töten gedacht ist. Mehrere Freunde empfahlen mir, einen Prozess anzustrengen. Aber wie auch immer er ausgegangen wäre, hätte nichts geändert. Und ich hatte nicht vor, den Rest meines Lebens mit dem Versuch zu verbringen, nachzuweisen, dass ein Mann wegen eines übermotorisierten Motorrads gestorben ist. Ich hätte damit genau solche Schwierigkeiten gehabt wie die, die wegen eingeatmetem Asbest oder verschlucktem Glyphosat leiden oder während ihrer Militärdienstzeit in der algerischen Sahara verstrahlt worden sind. Ich hätte Beweise über Beweise anhäufen müssen, Expertisen erstellen lassen und wäre aus dem Ganzen nie wieder aufgetaucht. Und davon abgesehen, wie soll man beweisen, dass etwas, das vom französischen Staat homologiert wurde, in Wirklichkeit eine mörderische Falle ist? Wer homologiert ein für den Wettbewerb konstruiertes Motorrad in Frankreich, Spanien oder Italien für die Straße? Und was soll homologiert überhaupt heißen? Auch da habe ich entdeckt, dass der Gradmesser für Gefahr, also das Leistungsgewicht, kein Kriterium ist. Was die DREAL, Regionalbehörde für Umwelt, Flächennutzung und Wohnungsbau, die verantwortlich für die Zulassung ist, berücksichtigt, die Blinker, die Bremslichter, die Rückspiegel, das Nummernschild, die Abgaswerte, die Lautstärke. Kein Wort über Gefahren, wo doch in unseren Tagen die Sicherheitstechnik enorme Fortschritte gemacht hat mit Traktionskontrolle, Wheelie Control, dem Bremssystem ABS, dem Regenmodus, was doch alles die Unfälle verringern helfen soll. Claude hätte laut der Straßenverkehrsordnung sein Fahrzeug beherrschen müssen. Und genau da liegt das Problem. Später mehr dazu. Denn man hat keine Ursache für den Unfall gefunden, das sagt der Polizeibericht. Auch wenn es obszön wirkt, dass das, was für die Japaner als gefährlich gilt, es nicht für die Franzosen ist. Auf der Basis welches Exportabkommens, welcher Handelsbilanz, welches Austauschs, welcher Globalisierung, welcher wirtschaftlichen Kriterien? Ich habe viel Zeit mit Nachforschungen rund um diesen Skandal verbracht und um die Spuren, die von dieser Anomalie noch sichtbar sind. Mit Spuren meine ich die im Internet. Aber damals gab es noch kein Internet, also wenig Worte. Persönliche Erfahrungen, Blogs, Diskussionsforen und auch solche aus Zeitschriften. Ich wollte Gewissheit. War es Claude oder war es das Motorrad? Lag es am Schicksal, das ich bereits einmal erwähnt habe? Lag es an der Unreife dessen, der ausborgt, dessen, der nimmt? Lag es an einem Ölfleck auf der Fahrbahn, einem Wespenstich, der Sonne in den Augen, einer Katze, die die Straße überquerte? Lag es an der Freude und dem Enthusiasmus, die einen zu heftig am Gasgriff drehen lassen? Lag es an der Angst vor dem Umzug? Sie wissen doch, wie wichtig es ist, jemandem die Schuld zuzuschieben, auch wenn man es selbst ist.
Melanie Straub mit der 5. Folge aus dem Roman Schnellleben von Brigitte Giraud in der Übersetzung von Michael Kleeberg. Das Buch ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen, das Hörbuch bei Speak Low. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Bei der Deutschen Bahn kommt es den ganzen Tag lang zu massiven Problemen. Grund ist ein weiterer Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL. Jonas Valentin Weber aus der NDR Nachrichtenredaktion mit einem Überblick.
Sowohl im Regional- als auch im Fernverkehr der Bahn geht fast nichts mehr. Zumindest jeder fünfte Fernzug fährt, so steht's zumindest im Notfallfahrplan der Bahn. Aber auch hier kann es noch böse Überraschungen geben. Beispielsweise, wenn Stellwerke vom Streik betroffen sind, dann greift nicht mal mehr der Notfallfahrplan. Die Bahn bittet die Reisenden, ihre Pläne, wenn irgendwie möglich, zu verschieben. Die Tickets können kostenlos storniert oder später genutzt werden und auch die Zugbindung ist aufgehoben. In mehreren Städten, zum Beispiel in Hamburg und Hannover, sind außerdem noch die S-Bahnen betroffen.
Die SPD beginnt heute ihren dreitägigen Bundesparteitag in Berlin. Dabei sollen unter anderem der Parteivorstand neu gewählt